und habe mir das Thema der Dienst als wahre Größe im Reich Gottes für heute vorgenommen. Der Dienst als wahre Größe im Reich Gottes. Matthäus Kapitel 20, die Verse 25 bis 27. Matthäus 20, 25 bis 27. Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier haben wir einen Gegensatz, die wahre Größe in dieser Welt und die wahre Größe im Reich Gottes. Und wie so oft ist das im Reich Gottes ganz anders als in der Welt. In der Welt, wer ist der Größte in der Welt, was ist wahre Größe in dieser Welt? Das sind zum Beispiel diejenigen, die herrschen, die das Sagen haben, die Macht haben, die Gewalt haben, die das Geld haben. Das sind diejenigen, die bekannt sind, gerade heutzutage. Die Personen, die besonders bekannt sind, die wichtig sind, sei es egal jetzt aus welchem Bereich. Und da gibt es Menschen, deren einziges Streben ist Macht, Geld, Ehre, Ansehen, Popularität. Vielleicht ist auch noch so ein bisschen Kriminalität mit darunter gemischt, denn das braucht man auch manchmal, um ganz nach oben zu kommen. Und es ist sogar ein bisschen Kriminalität erlaubt, wenn das Ganze nur pfiffig genug ist. Ich denke so an die Posträuber damals in England. Ja, das war also so gemeinhin in der Bevölkerung akzeptiert, weil die haben das besonders pfiffig gemacht. Und dann ist Kriminalität auch okay. Und das ist ja kein Ausnahmefall. Wir wissen ja um viele Filme, die ja auch gerade Kriminalität, Gewalt verherrlichen. Und die können das so gut darstellen, dass der Normalmensch sagt, ja, das ist in Ordnung. In dem Falle ist das okay. Da kann man das. Da ist Sündigen erlaubt. Ihr Dienen gilt sich selbst. Die Arbeit machen andere. Es gibt schöne Beispiele in unserer Gesellschaft. Ich denke zum Beispiel an den Professor, der seinen Namen unter die Arbeit anderer setzt. Aber er hat diesen Namen, er hat den Titel und er setzt das darunter, als ob es seine eigene Sache wäre und profitiert davon. Der Minister, der ohne besondere Fähigkeiten in seinem Sessel sitzt, die Arbeit machen andere. Ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist bei Ministern. Ja? Das sind so Beispiele. Es gibt solche und solche. Und immerhin kann er schön reden, der Minister. Das sind diejenigen, die so oben stehen. Ne? Und dann heißt es in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, in Lukas 22, Vers 25, die lassen sich auch noch Wohltäter nennen. Also nach außen hin ist es dann gar nicht mal so, dass man in der Meinung auch in der richtigen Position ist, sondern dass man auch noch möchte, dass man als etwas ganz anderes angesehen wird. Als Wohltäter. Wir denken vielleicht an Cäsar, an Alexander, an Augustus. Die haben auch später so im Nachhinein noch eine Menge Ruhm in den Geschichtsbüchern. Aber was waren das für Leute? Was haben sie getan? Wie haben sie teilweise Völker in den Boden gestampft? Die ganzen hellenistischen Könige, nicht nur Alexander, ließen sich Wohltäter nennen. Die römischen Kaiser Götter. Ein Machthaber in Afrika, ich weiß seinen Namen nicht mehr, war glaube ich ein ganz kurzer Name, habe ich trotzdem nicht behalten. Der hat ja während seiner Zeit Massen von Menschen in den Tod gebracht. Aber dann später, als er aufgeflogen ist mit seinem Regime, da hat er noch gesagt, ich habe das Beste für mein Volk getan. Ich habe das Beste gewollt, das Beste getan. Davon war er fest überzeugt. Oder heute die Stars, die angebetet werden von ihren Fans. Auch das sind ja Götter der heutigen Zeit. Und das sind die, die in der Welt den Ruhm ernten und die bedient werden von anderen. Die Könige, die Obersten in den Staaten, das sind diejenigen, die bedient werden. Und jetzt sagt der Herr Jesus, so ist das nicht unter euch, sprich, so ist das nicht in der Gemeinde. In der Gemeinde ist das ganz andersrum. Da sind die Großen diejenigen, die dienen, nicht die bedient werden wollen. Und das soll auch unsere Gesinnung sein, dass wir, wenn wir nach vorne wollen, dienen sollen. Und es ist immer eine gute Übung, sich um die Toiletten in der Gemeinde zu kümmern. Habt ihr das schon mal gehört? Ja? Also derjenige, der etwas Besonderes sein will, der kümmere sich doch um die Toiletten in der Gemeinde. Interessanter Gedanke. Das hält einen aber schön niedrig. Ich habe es auch schon ausprobiert. Das bringt einen so wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Mal so nach dem Gottesdienst da reinzuschauen und gucken, ob alles okay ist. Bei McDonald's machen die das auch. Ne? Die haben da so eine Liste und dann steht da, wer hat sich zuletzt um die Toiletten gekümmert. Das muss dann eingetragen werden mit Uhrzeit und Datum. Vielleicht ein guter Gedanke mal. Wie so oft, das ist ja nicht nur in diesem Punkt so, geht es im Reich Gottes ganz anders zu als in der Welt. Wie kann es auch anders sein? Wir wissen ja, dass die Welt Feindschaft gegen Gott ist. Jede Größe, die erniedrigt, jede Macht, die ohnmächtig macht, alles, was das Ego in besonderer Weise hervorhebt, das verwirft der Herr. Und wir wissen, dass er das auch gerade in diesem Zusammenhang getan hat. Denn die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, die wollten ja gerne so ganz vorne sein im Reich Gottes. Direkt neben dem Herrn sitzen. Und dann hat er mal deutlich gemacht, dass diese egozentrischen Dinge, dass er die verwirft. Dass er damit nichts zu tun haben will. Sondern er stellt sich selbst als Beispiel hin und sagt, achtet darauf, wie ich das gemacht habe. Wir haben im 1. Petrus Kapitel 5 so ein paar Worte dazu, wie das bei den leitenden Funktionen in der Gemeinde ist. Leiter sollen nicht gezwungen, sondern freiwillig ihren Dienst ausüben. Also nicht so als eine lästige Pflichterfüllung. Ja, das muss ja auch noch sein und dann muss ich ja die alte Dame da, die muss ich ja auch mal besuchen, sonst kümmert sich ja keiner drum, dann gehe ich da auch mal hin. Oder sie sollen nicht aus Gewinnsucht handeln. Ja, gerade wenn man so weiter oben ist, besteht ja vielleicht auch die Möglichkeit, da noch was rauszuziehen. Sie sollen nicht aus Herrschsucht handeln. Leiter sollen also nicht deswegen in der Gemeinde vorstehen, weil sie das so super toll finden, anderen mal was sagen zu können. Tu dies, tu das, jetzt mach mal dies. So soll es nicht sein. Diese Dinge gelten natürlich für andere Gaben auch. Insbesondere die Herrschsucht wohl nicht, aber insbesondere so etwas wie Gewinnsucht oder eben, dass man nicht aus Zwang handeln soll, sondern freiwillig mit willigem Herzen dem Herrn gegenüber. Im Galater 5 steht, dass wir nicht nach eitler Ehre trachten sollen. Auch das kann ja beim Dienst eine Rolle spielen, dass man sagt, so, ich bin jetzt so fleißig und so, jetzt sollen die anderen mir auch mal auf die Schulter klopfen. Wir sollen es auch nicht aus Eigennutz tun. Also über das Thema Ehre, Gewinn hinaus gibt es vielleicht noch andere ganz persönliche Motive, die wir haben, wenn wir dienen. Nichts aus Eigennutz tun. Dienen hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich etwas für mich will. Sondern, 1. Petrus, ich soll den anderen im Auge haben. Also 1. Petrus, da steht, dass ich bereitwillig meinen Dienst tun soll. Ohne irgendwelche anderen Motive. Einfach bereit sein. So wie das an der Apotheke steht, wenn keine andere Apotheke aufhat, da gibt es aber eine, da steht dann dienstbereit. Ja? So sollen wir auch sein, dienstbereit. Das ist unsere Gesinnung, dass wir darauf warten, dass wir dienen können. Wir dienen nicht ständig. Wir haben noch genug Zeit für uns. Das hat ja auch seine Berechtigung. Aber dann, wenn unser Dienst gefragt ist, dann sollen wir aufmerken und hören. Dienstbereit, ja? Aha, jetzt gibt es was zu tun. Ich habe das gerade jetzt in den letzten Tagen erlebt, wie schwer sowas sein kann. Eine alte Dame bei uns, die ist ziemlich schnell abgefallen. Die ist schon über 90, hat bei uns noch Kuchen gebacken bis zuletzt, ja, ist im Januar 90 geworden. Und sie kam dann aus dem Krankenhaus, hatte eine Gürtelrose und sie hatte aber wohl auch Kreislaufprobleme massiv und es ging überhaupt nicht mehr. Am Anfang hat sie auch, so wie sie halt von ihrer Art her ist, gesagt, kein Problem, ich habe alles im Griff, ne? Aber als sie dann selber merkte, wie ihr Körper abwärts ging, da war sie dann mehr als einverstanden mit, dass das so nicht weitergeht. Ja, und dann waren natürlich Leute gefragt, die sich darum kümmerten. Und bei mir war es dann halt auch so. Ich bin im Moment auch beruflich sehr stark beschäftigt. Und ich habe dann gemerkt, was das bedeutet, dienstbereit zu sein. Es gab halt Bereiche, da kam nur ich in Frage, diese Dinge in Angriff zu nehmen. Und das musste ich dann wohl oder übel tun, ne? Und das ist nicht die richtige Einstellung, ne? Das habe ich auch gemerkt. Und ich habe dann gesagt, das liegt bei mir auch daran, dass ich, bei mir dreht sich dann alles im Kopf. Also ich denke schon an alles gleichzeitig, was so innerhalb von mehreren Wochen zu tun ist, das spielt sich bei mir in Augenblicken ab und ich habe dann so das Gefühl, das muss alles erledigt sein im nächsten Moment. Und das ist natürlich ein Problem. Und was macht man da? Alles auf den Herrn. Ich habe erstmal alle Sorge auf den Herrn geschmissen, da ging es mir schon besser. Ne? Und dann habe ich erstmal bemerkt, dass ich ein bisschen Zeit habe. Ne? Und dann habe ich mir einen Zeitrahmen gesetzt und dann ging die Sache schon besser. Und dann habe ich auch gemerkt, es ist doch gar kein Problem, da diesen Dienst zu tun. Ich brauche gar nicht nervös werden, es geht, es funktioniert. Ich denke, das Wichtige in solchen Situationen ist, dass wir auf den Herrn schauen. Denn unser Dienst, der kann nur gelingen, wenn er mit dem Herrn geschieht. Das heißt in einem uns bekannten Lied, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll geschehen. Wenn sein Werk, also wir müssen auf sein Werk schauen, wenn wir selber im Dienst gelingen haben wollen. Wie ist das mit dieser Bereitschaft, über die wir gesprochen haben? Wo nehme ich die her, diese Bereitschaft zu dienen? Und wir lesen in Galater 5, Vers 13, das ist ja der Schlüssel auch zum Dienst. Galater 5, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Brauchen die Liebe. Die Liebe, die uns Gott zur Verfügung gestellt hat. Denn er hat sich ja bereits mit dem Heiligen Geist auch ausgegossen in unsere Herzen. Menschen, die den Heiligen Geist bekommen bei ihrer Bekehrung, die bekommen auch die Liebe Gottes. Sie ist in unsere Herzen ausgegeben und das muss unser Antrieb, unsere Motivation sein. Die Liebe, die der Herr uns geschenkt hat und die er uns auch täglich neu, jeden Tag schenkt. Und die soll uns dabei helfen, dienen zu können. Also es geht nicht um eigene Interessen, eigene Wünsche, sondern es geht meinem Willen, mein Wesen dem anderen zum Dienst zur Verfügung zu stellen, möglicherweise dem anderen sogar unterzustellen, denn es kann ja auch sein, dass ich ganz andere Vorstellungen vom Dienst habe, aber ich muss mir doch Gedanken dazu machen, was dient dem eigentlich dem anderen? Was nützt es zum Beispiel, wenn der andere friert und einen Mantel braucht und ich schenke ihm einen Fußball und sage, damit kannst du dich warm halten. Spiel halt ein bisschen Fußball. Nicht immer weiß natürlich jemand selbst, was er braucht. Auch das müssen wir berücksichtigen. Wenn jemand etwas von mir verlangt, kann es sein, dass es nicht unbedingt das ist, was er dringend braucht. Aber wir sind vielleicht auch zu schnell dabei, selber bestimmen zu wollen und zu sagen, das kommt ja nicht in Frage, ne? Ich weiß was viel Besseres. Auch da ist natürlich Hilfe von oben gefragt. Wie gehe ich mit der Situation um? Wir sind da auf einem Grat. Vielleicht zu schnell unsere Vorstellung dem anderen aufzudrängen und zu sagen, so wird dir jetzt geholfen und nicht anders. Und auf der anderen Seite eben auch vielleicht es uns zu leicht zu machen und sagen, der kriegt, was er will und ich habe meine Ruhe. Das ist die Kehrseite der Medaille. Denn eins ist ja auch wichtig, es geht ja auch oft gerade in der Hilfe für andere, wenn es sich um Ungläubige handelt, um das Heil Gottes, das vermittelt werden soll. Auch das ist ja etwas, was bei uns immer wieder auch, wenn wir dienen, mit Einklang finden muss. Ich kann dem anderen ja auch ganz besonders dadurch dienen, dass ich ihm das Heil Gottes deutlich mache, dass ich ihm klar mache, was ihm in geistlicher Hinsicht in besonderer Weise fehlt. Weisheit von oben ist in jedem Falle gefragt und wir kommen damit nicht ohne diese Weisheit nicht aus. Es kommt auf unsere Gesinnung an. Der Herr schaut sich das an und er sieht ein Herz, das dienstbereit ist, oder er sieht ein Herz, das gar nicht willig ist, etwas zu tun. So wie bei Jona. Der Herr wusste das ja schon. Ist ja nicht so, dass Jona ihn da überrascht hat und er sich gesagt hat, was macht der Jona denn jetzt? Der sollte doch da gar nicht hin. Der sollte doch in die ganz andere Richtung. Und doch ist es natürlich auch so, dass beim Dienen auch unser Handeln maßgeblich ist. Wir können nicht nur die Gesinnung haben und das Handeln mangeln lassen. Beides muss, wie wir aus dem Jakobusbrief wissen, ja einhergehen. Also dienen heißt nicht viel versprechen und gar nichts halten. Ne? Das ist auch vielleicht ein Übel unserer heutigen Zeit, dass viel versprochen wird. Was wird nicht alles versprochen? Und es gehört mit zu diesem Übel dazu, dass man Versprechen gar nicht mehr für so wichtig erachtet. Ja, man verspricht, ja, ich rufe dich an, ich mach dies, ich mach das, ich komme mal vorbei. Es wird viel geredet. Vielleicht meint man es auch ernst in diesem Moment, aber wenn man sich wirklich bis ins Letzte kennt und ehrlich mit sich ist, wird einem vielleicht auch deutlich, dass man eigentlich doch dann letztlich nicht die Zeit dazu hat, das umzusetzen, was man da versprochen hat. Mit dem Zeit haben ist es ja so, dass wir alle gleich viel Zeit haben. Man muss sich schon Zeit nehmen, wenn man dienen will. Ne? Eigentlich Zeit hat man ja eigentlich nie. Ne? Also man muss sich die Zeit schon nehmen. Und das ist in diesem Falle wichtig, dass man den Mund nicht zu voll nimmt, sondern vielleicht lieber mal ein Wort weniger sagt und dafür dann was tut und handelt. Wir haben heute Morgen gehört, dass es im Alten Testament schon Thema war, im Micha. Demütig sein, in Liebe handeln. Ja? Und die Schrift sagt uns, Mensch, du weißt, was gut ist. Ich erzähle euch ja heute hier nichts Neues. Ne? Wir wissen doch alle, was wichtig und was gut ist. Aber es ist gut, immer wieder daran erinnert zu werden. Auch für mich ganz persönlich, mich immer wieder daran erinnern zu lassen. Und die wahre Liebe prüfen zu lassen vom Herrn. Was ist meine Motivation für den Dienst? Dass es da gar nicht mehr um mich selbst geht, sondern nur um den anderen. Und das ist doch ungeheuerlich, wenn wir überlegen, dass das in den Familien heutzutage wirklich eine große Not ist, dass Menschen nicht mehr bereit sind zu dienen. Ich weiß das auch so aus eigener Erfahrung, aus Gesprächen, die sich hier und da mal ergeben, dass Ehepartner noch nicht bereit sind, den anderen zu dienen. Sie möchten sich bedienen lassen. Und dann wird auch noch geschimpft über den anderen, was er alles so an Dienst vermissen lässt. In vielen Ehen ist keine Dienstbereitschaft mehr da. Warum? Weil die Liebe, das bisschen, was an Liebe da war, das ist jetzt schon weg. Und dann gibt es auch keine Dienstbereitschaft mehr. Nebenbei bemerkt, das kann nur die Agape, die Liebe Gottes, die Liebe, die sich für den anderen hingibt, die bereitwillig sich selbst hingibt. Und es ist ja auch ein Stück weit sich selbst hingeben, wenn ich dem anderen diene. Ich gebe ihm etwas von mir, natürlich. Ein kleines Stückchen vielleicht nur. Der Herr Jesus ist unser großes Vorbild. Er hat dieses sich selbst hingeben in vollendeter Weise getan, so wie wir das gar nicht fassen und begreifen und auch nicht nachahmen können. Aber wir wollen berücksichtigen, dass es oft Dienst im Kleinen ist. Dass wir nicht so, wenn wir Dienst hören, immer uns wer weiß was drunter vorstellen. Der Dienst, der kann ja in ganz kleinen Dingen passieren. Der Abraham ist für mich ein Vorbild, als er den Lot gerettet hat. Lot war verschleppt worden mit seiner Familie und der Abraham, das war auch jemand, der hat also keine Mühen gescheut. Ne? In der Bibel steht gar nicht, was er da für Kilometer hinter sich gebracht hat. Ne? Das war ja eine Irrsinnsstrecke, wie er den Feinden nachgejagt ist, wie er zunächst mal sie aufgespürt hat, das war schon eine ordentliche Strecke, und dann ist er ihnen ja noch nachgejagt, nochmal eine ziemlich weite Strecke. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kilometer das waren, aber einige 100 Kilometer. Und sein Motiv war, was ist das, was dem anderen dient in der Situation? Er hat gar nicht lange darüber nachgedacht. Vielleicht hätte man ja auch mal sagen können, der Lot, der wollte ja unbedingt danach Sodom, ne? Das fand er ja toll, da war alles so schön saftig grün. Und er hätte ja sagen können, jetzt hat er was davon, ne? Dass er da unbedingt hin wollte. War ja nicht so vernünftig von ihm. Da hat er nicht drüber nachgedacht, sondern er hat überlegt, was dient dem anderen und ist dem Feind nachgejagt, hat Lot gerettet, diese lange Strecke auf sich genommen mit seinen Männern. Und dann lesen wir in 1. Mose Kapitel 14, Vers 24, dann so gegen Ende dieser Begebenheit, als es darum geht, die Beute zu verteilen, da sagt der Abraham, nichts für mich, nichts für mich. Das ist eine Dienstgesinnung, wie wir sie im Neuen Testament finden. Der Abraham hatte die schon. Ja. Wie gehen wir an den Dienst heran? Nun, wir haben Handwerkszeug, wir haben eine Ausrüstung bekommen vom Herrn und das nennt die Schrift Gaben. Wir haben Gaben bekommen. Wofür haben wir diese Gaben? Nicht für uns, damit wir noch ein bisschen toller dastehen in dieser Welt, sondern zum Dienen. Gott hat uns unsere Gaben zum Dienen gegeben. Und das ist praktisch unsere Qualifikation, so wie jeder für einen Beruf oder fast jeder Beruf braucht so eine Qualifikation, dass ich den auch ausüben kann. Und so ist das auch beim Dienen. Gott hat Gaben gegeben. Und es geht nicht darum, dass ich mich frage, wenn ich eine Gabe habe, dann mache ich den Dienst, sondern es geht eigentlich darum, dass ich mich mehr frage, was habe ich denn für Fähigkeiten, für Gaben, die der Herr mir geschenkt hat? Denn alle, die dem Herrn gehören, haben Gaben. Also es geht nicht um die Frage, ob, sondern es geht um die Frage, wie, was? Was habe ich da zur Verfügung? Und in dem Textzusammenhang 1. Petrus 4, Vers 10, wo das auch gesagt ist, wie wir einander dienen. Wer den Geist, den Heiligen Geist hat, der hat die Möglichkeit zu dienen in irgendeiner Weise. Und da sind auch alle Dienstgaben im weiteren Sinne, also auch die Geringgeschätzten, gemeint. Geringgeschätzt. Ich hatte gerade über das Toilettenputzen gesprochen. Es gibt bestimmt noch ein paar andere geringgeschätzte Gaben. Mag man sich mal Gedanken zu machen. Vielleicht ist auch die Gastfreundschaft gerade bei jemand nicht so beliebt, der nicht so den Kontakt zu anderen hat, der nicht so den Draht hat. Jeder sei ein Diener des anderen, das ist die Ordnung in der Gemeinde Christi. Jeder soll bereit sein, dem anderen zu dienen. Dient euch untereinander, so hat sich der Herr das gedacht. Es geht also nicht darum, ein bewunderter Charismatiker zu sein, wo die Leute aufschauen und sagen, oh, was kann der tolle Sachen, ne? Sondern demütig einander dienend, wie wir es auch schon in Micha gehört haben, ja, demütig zu sein. Nicht nur vor Gott, sondern auch untereinander demütig zu sein. Verwalter der guten Gaben Gottes, die nicht unser Eigentum sind, sondern wir sind nur Verwalter und darüber müssen wir dann Rechenschaft ablegen. Ja, der Verwalter muss Rechenschaft ablegen über seine Verwaltung. Wir wollen aber auch nicht vergessen, wie wertvoll die Dienste sind, die der Herr eingesetzt hat. Wie wertvoll das wirklich ist, wo wir vielleicht manchmal stöhnen, wo wir denken, ah, das ist mir zu viel. Wo wir vielleicht Ergebnisse nicht sehen können mit unseren Augen, was uns auch immer schwerfällt, so etwas. Ich denke an den Dienst der Fürbitte. Wir haben das Vorbild unseres Herrn, wie er im hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, gebetet hat für seine Gemeinde. Nicht nur damals, das waren seine Jünger, nicht nur an einem bestimmten Punkt der Erde, sondern weltweit zu allen Zeiten bedenkt er mit diesem Gebet seine Gemeinde, unvorstellbar für uns. Und er sagt dem Petrus, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie schön ist es doch zu wissen, dass der Herr Fürsprecher für uns ist, dass er für uns eintritt am Thron Gottes. Und dieses Wort, das er dem Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, wir kennen ja die Geschichte des Petrus, wir wissen ja, was das überhaupt bedeutet. Und dass er das im Prinzip auch für jeden Einzelnen meint, weil wir einen Fürsprecher haben am Thron Gottes. Wir haben das Vorbild des Paulus in der Fürbitte. Für was betet er denn da so? Also für die Kolosser erbittet er, dass sie Erkenntnis des Willen des Herrn bekommen, dass sie würdig wandeln vor dem Herrn. Betet für die Epheser, dass sie die Erkenntnis Gottes bekommen, dass sie wachsen in der Erkenntnis Gottes, das gehört dazu. Im Philippa betet Paulus, dass die Liebe der Philipper überströmend werden möge. Die Liebe, von der wir gesprochen haben, als Voraussetzung fürs Dienen, dass sie auch in der Erkenntnis und in der Einsicht wachsen. Paulus hat für seine Gemeinden gebetet und es ging ja gar nicht um Dinge, die dieser Welt angehören, sondern es ging um geistliche Dinge, wo es vielleicht auch, denke ich mal, sehr, sehr schwer war für den Paulus, irgendwas zu erkennen, Rückmeldung zu bekommen. So wie das bei uns häufig ja der Fall ist, dass wir so Rückmeldung wünschen, dass wir was sehen wollen. Aber er hat für die Dinge gebeten, die wichtig sind für diese Gemeinden. Er hat natürlich auch leibliche Dinge nicht aus den Augen verloren dabei. Ne? Wir denken, wenn Paulus auch über diese Thematik Geld spricht, Mittel, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber das war der Vordergrund, das war das ständige Gebet des Paulus. Gott wirklich zu erkennen, in der Erkenntnis zu wachsen, das muss auch unser Anliegen sein. Und das darf nicht nur das Anliegen für mich ganz persönlich sein, dass ich sage, boah, ich muss jetzt erkennen, wie Gott ist und ich muss ihn immer mehr kennenlernen und wachsen in der Erkenntnis des Herrn, sondern das muss doch für meine Geschwister ganz genauso gelten. Das muss doch mein Gebet sein, dass ich möchte, dass auch meine Geschwister weiterkommen, dass sie wachsen, dass sie dem Herrn näher kommen, immer näher. Wir haben den Dienst des Gebens, des Mitteilens. Und ich komme nochmal darauf zurück, ja, Paulus hat auch diese Dinge natürlich im Auge gehabt. Und ganz praktisch auch hat er Anweisungen getroffen für diese Situation. Ich denke da an 2. Korinther Kapitel 8, da geht's los ab Vers 13. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. Es geht also darum, dass die Gemeinde in Jerusalem sammeln soll. Paulus fordert sie auf, zusammenzulegen für ärmere Gemeinden. Also er sagt das nicht, damit andere Erleichterung haben und letztlich die Gemeinde in Jerusalem Mangel bekommt, dass sie in Bedrängnis gerät diesbezüglich. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel an jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entstehe. So hat sich der Paulus das gedacht, ne? Dass die Gemeinden untereinander auch einen Austausch betreiben, Mangel der einen Gemeinde Da wird dann was gebraucht. Wenn eine andere Gemeinde Überfluss hat, dann soll sie sich dahin wenden. Und nicht so sagen, ja, wir sind hier eigentlich so für uns genug und was die anderen da machen, das interessiert uns weniger. So muss das auch im ganz Persönlichen sein, dass man die Not des anderen sieht, erkennt, dass man sich mitteilt. Ich habe es ganz persönlich in der Gemeinde erlebt, wie ein Blick dafür da war, ohne Aufforderung. Ja? Also es musste nicht gesagt werden, Mensch, da müsste man doch mal vielleicht ein bisschen nachhelfen. Da müsste man helfen, sondern aus freien Stücken kam da, und das ist eine große Freude, wenn man so etwas erleben darf. Eine Hilfe da, wo sie gebraucht wird. Und wir erleben das auch in der Mission, wo wir eine große Verantwortung haben, dass Geschwister da sind, die dringend Hilfe in dieser Weise eben auch gerade benötigen und dass wir da auch einen Blick für haben sollen, ne? Erkennen sollen, wo ist da Hilfe erforderlich? Wir haben einen sehr lieben Bruder in Südostasien, vielleicht kennt ihr den auch. Der arbeitet da so ein bisschen im Untergrund, darf sich nicht so öffentlich bekannt geben und arbeitet auch mit Decknamen. Und dieser liebe Bruder, der hat immer kein Geld genommen. Er sagt, ich habe alles und ich brauche eigentlich nichts. Gott sorgt für mich. Und irgendwann ist er auf den Trichter gekommen, dass das so aber auch nicht richtig ist. Und dann hat er gesagt, ich habe es mir mal überlegt. Eigentlich ist ja, wenn mir jemand etwas geben will, das auch so, dass er ein Stück weit teilhaben will. Dass er teilhaben will an dieser ganzen Sache. Und dass das auch, nicht nur das Gebet oder andere Dinge, sondern auch eben gerade das, eine Möglichkeit ist, mit teilzuhaben an dieser Sache. Und dann hat er gesagt, gut, wer geben will, der möge geben. Ihr wisst aber darum, dass ich eben auch nicht so viel bedarf. Ne? Aber hat dann so einen Schlenker gemacht in seiner Ansicht, dass er gesagt hat, nein, so ist es auch nicht richtig. Und es ist so, dass Menschen ja eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, was sie bedürfen und was nicht. Dass sie ein unterschiedliches Empfinden haben. Manche, die kommen mit sehr wenig aus und andere, die brauchen dann halt ein bisschen mehr. Das muss man ja auch berücksichtigen. Wir Menschen sind ja nun mal unterschiedlich. Ich komme zu einem weiteren Punkt des Dienstes, der mir sehr am Herzen liegt. Das ist der Dienst der Seelsorge. Seelsorge ist keine Profiarbeit. Ich kann das verstehen, dass es gerne so gehandhabt wird, weil im Grunde genommen ist das ja auch sehr praktisch. Also wenn wir rein praktisch vom Nutzen her denken, kann ich das verstehen. Ich mache jetzt meine Tätigkeit 8 Jahre lang und ich habe gemerkt, wie da so eine gewisse Professionalität reinkommt, wenn man sich ganz da hineingibt, wenn man sich intensiv auch mit bestimmten Vorgängen beschäftigt und so weiter. Und ich rede dann mit Eltern, ich mache ja Englisch für Kinder, so Unterricht für kleinere Kinder, und man merkt, wenn man mit den Eltern redet, wie die auf einmal, wo Rückmeldung kommt und die sagen, ja, ja, genau das habe ich auch gemerkt. Also wie ich bestimmte Dinge dann auch schon beurteilen kann, obwohl ich da relativ unbedarft reingerutscht bin in die Sache. Aber es ist schon so, dass man mit den Berufsjahren schon so eine gewisse Professionalität erlangt. Und das ist natürlich sehr praktisch, ne? Dann zu sagen, so, es gibt die Fachleute und die lasse ich da ran und die machen das ja viel besser und schneller als die anderen. Aber auch das ist in der Gemeinde Gottes nicht so gedacht. Es gibt natürlich Bereiche schon, wo man in der Seelsorge auch Fachleute haben sollte, auch in der Gemeinde. Aber das macht vielleicht gar nicht mal so den großen Teil der Seelsorge aus, der anfällt. Ich glaube, der größte Teil, der an Seelsorge anfällt, das ist so das im ganz kleinen Bereich. Dass jemand einfach mal vielleicht Ansprache braucht. Dass er mal einfach nur jemanden braucht, der zuhört. So ein Gespräch nach dem Gottesdienst. Dass jemand vielleicht nur mal jemanden braucht, der ihn besucht, der vorbeischaut, um sich mal so auszutauschen. Die Seelsorger sind schon überhaupt gar nicht diejenigen, die nicht dem Herrn gehören, ne? Denn es gibt ja diesen Begriff Seelsorger in der Welt. Das sind dann die, die gehören gar nicht dem Herrn. Ne? Das sind die Seelsorger. Die haben das so als Beruf erlernt. Nicht nach dem Befund der Bibel, logischerweise. Das geht nicht. Ungläubige können nicht Seelsorger sein. Psychologie wird ja da sehr groß geschrieben dann. Da muss man sehr vorsichtig sein. Denn der Ungläubige, der kennt ja gar nicht die Grundformel der Seelsorge von der Schrift her. Es gibt eine Grundformel der Seelsorge. Und die muss man kennen, wenn man Seelsorge üben will. Und das ist, das Unheil des Menschen ist die Sünde. Und das Heil des Menschen ist Jesus Christus. Das ist die Grundformel der Seelsorge. Wenn ich diese Basis nicht habe bei meiner Seelsorge, dann kann die nur fehlschlagen. Schauen wir mal in die Schrift hinein, wer Seelsorger sein kann. 1. Thessalonicher 5, Vers 11 und 14. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Und Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Ich habe hier mal die Verse aus dem Thessalonicher Brief genommen, weil hier einiges so schön auf engem Raum zusammensteht, aber das Neue Testament, gerade die Briefe, sind natürlich voll von seelsorgerlichen Anweisungen. Das ist auch Seelsorge, wenn ich jemanden erbauen kann durch meine Worte. Das können wenige Worte sein. Ich meine jetzt nicht so Worthülsen, die man in der Welt hört. Das erbaut nicht wirklich. Ja? Kopf hoch, wird schon gut. Ja, also ich habe jetzt von dem Umzug gehört, ja, jetzt sage ich euch mal so, wird schon werden. Ich hatte mal jemanden im Copycenter, der hat jedes Mal denselben Spruch gehabt, immer. Wird alles gut, wird alles gut. Wird alles gut, ja. Wenn ich das ständig sage, dann glaubt man das auch nicht mehr so richtig. Ne? Und er glaubt das ja auch selber nicht. Das sind so Worthülsen, die so dahingeschmissen werden. Das ist es nicht wirklich. Ich denke, um Seelsorge zu betreiben, muss ich auch erstmal zuhören. Ne? Ich muss dem anderen erstmal zuhören. Oder ich kenne seine Situation, dann kann ich ein Wort der Erbauung finden. Jeder wiedergeborene Christ ist Seelsorger. So will es das Wort Gottes, so will es der Herr. So sollen wir untereinander dienen. Nicht jeder streckt sich nach wer weiß was für Aufgaben raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe mit Alkoholproblemen oder es gibt ja noch viel schlimmere Dinge, grausame Dinge, da muss ich mich nicht nach ausstrecken. Ja, ich denke, da muss man wirklich berufen sein, wenn es um sehr, sehr schwerwiegende psychische Probleme geht. Aber Trost, Ermahnung, Ermunterung durch Wort und Tat. Vielleicht ist jemand wirklich nicht so gut im Reden und bringt auch selbst ein paar Worte nicht so gut über die Lippen. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, ein Akt der Wertschätzung, eine Tat, eine Kleinigkeit, die schon etwas dem anderen signalisieren kann, dass er geschätzt ist, geliebt in dieser Familie, Gemeinde. Das sind harte Nüsse, die wir oft zu knacken haben. Und da muss es natürlich besondere Gaben auch vom Herrn geben, das ist klar. Ich denke mal an Okkultismus, an Drogen. Ja, das sind teilweise Sachen. Ich habe selber auch schon verschiedentlich damit zu tun gehabt. Und da merkt man auch, wie man an seine Grenzen kommt, ja. Wenn der Herr da nicht besondere Gaben schenkt hat. Und da muss man wirklich dann mal Fragen stellen. Gibt es da jemanden, der sich mit sowas wirklich echt auskennt? Ne? Also der da sehr intensiv auch mit zu tun hat. Epheser 4, Vers 29. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Vers geworden. Wir sollen, wenn es um das Reden geht, Epheser 4, 29. Wir sollen, wenn es um das Reden geht, ja nicht so daherreden, sondern wir sollen uns ein Wort nehmen, das dem Hörenden Gnade schenkt. Ein Wort schenken lassen, das dem Hörenden Gnade schenkt. Ich denke, das ist immer wieder wichtig, wenn ich mit so einer Sache betraut bin, dass ich darauf achte, dass es ja nicht darum geht, dass ich irgendwie mich besonders profiliere, dass ich vielleicht mein Lieblingsthema mal in die Runde schmeiße und dann kann ich glänzen, was ich da für tolle Sachen drüber weiß. Wenn ich hier vor euch stehe, dann darf es für mich nicht darum gehen, dass ich mir eine Predigt aussuche, eine Thematik, die mir gut liegt. Och, da rede ich gerne drüber, ja. Ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen was über Evolution oder was. Ja, was soll das eigentlich? Dem Hörenden muss es Gnade geben. Wenn wir mit jemand anderem sprechen, müssen wir im Hinterkopf haben, was ist denn für den anderen wichtig? Dem Hörenden Gnade gebe. Und das ist mir so wichtig geworden, dieser Vers, weil ich das in grausamer Weise erlebt habe, wie Menschen in der Gemeinde versucht haben, immer wieder sich selber zu profilieren, statt zu überlegen, was will denn eigentlich der andere? Die versuchen, irgendwelche Traditionen durchzusetzen, statt zu überlegen, was ist denn eigentlich wichtig für denjenigen, der hört? Was dient demjenigen, der zuhört? Also immer wieder, es geht um den anderen. In aller Demut muss ich dem anderen gegenübertreten und ihn höher achten als mich selbst. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Ich fasse nochmal zusammen. Die wahre Größe im Dienst, die besteht darin, dass wir bereit sind zu dienen, dass wir die Dienstbereitschaft haben. Die wahre Größe im Reich Gottes ist, dienstbereit zu sein. Das gilt für jedes Gotteskind. Die Liebe muss uns als Motivation dienen. Die Liebe, die vom Herrn selbst kommt. Und der Herr Jesus ist unser großes Vorbild in diesem Punkt. Die Gaben haben wir von Gott gegeben als Qualifikation. Nicht als etwas Schönes für uns, sondern dass wir dienen können. Und Fürbitte und Seelsorge sind ganz wichtige Punkte dieses Dienens. Oft wirklich im Kleinen, im Versteckten, im Verborgenen, wo nur wir mit dem Herrn alleine sind, was gar niemand sieht, wo wir selbst oft auch gar nicht erkennen, was das überhaupt bedeutet, was das für Folgen hat. Und wir wollen nicht vergessen, dass diese Dinge wir nicht den Profis überlassen dürfen, sondern das ist eine Aufgabe eines jeden Einzelnen. Amen.